Willkommen bei WeTalk HR. Gespräche, die People and Culture vitalisieren. Der Podcast von Petrikor HR, der echten Mehrwert schafft. Mit frischen Impulsen, klarem Praxisbezug und inspirierenden Persönlichkeiten aus dem HR-Kosmos. Egal ob People, Culture oder Workforce Management, wir sprechen über die Themen, die HR heute bewegen. Direkt, fundiert und auf Augenhöhe. Und jetzt Mikro frei für neue Perspektiven.
Hallo und herzlich willkommen zu WeTalk HR, Gespräche, die People und Culture vitalisieren. Schön, dass du dabei bist und ganz besonders heute, denn das hier ist die allererste Folge von WeTalk HR. Zum Auftakt sprechen wir heute über ein Thema, das für viele HR-Organisationen zunehmend strategische Bedeutung gewinnt: Interim Management. Gerade dann, wenn Transformation, Fachkräftemangel oder Change-Projekte die eigenen Ressourcen an die Grenzen bringen, können erfahrene Führungskräfte auf Zeit den entscheidenden Unterschied machen. Vorausgesetzt, die Rahmenbedingungen sind klar definiert und professionell gestaltet. Wie das gelingen kann, kläre ich mit meinem heutigen Gast, Dr. Ralf Hunecke, Geschäftsführer und Mitgründer von Petrikor HR, erfahrener HR-Interim-Manager und zugleich einer der Mitinitiatoren dieses Podcast-Formates. Servus Ralf, schön, dass du dir heute die Zeit nehmen konntest und noch schöner, dass wir gemeinsam die allererste Folge von WeTalk HR öffnen dürfen. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich dich bitten, dass du ein paar Worte zu dir als Person verlierst. Du bist nicht nur mein erster Gesprächsgast, sondern auch Mitgründer von Petrikor HR und somit Initiator dieses neuen Podcast-Formates. Erzähl doch mal, wie bist du zu Petrikor HR gekommen und was hat euch zu diesem Format inspiriert? Und dann würde mich natürlich auch brennend interessieren, wie bist du persönlich zum Thema Interim Management gekommen? Darüber möchten wir heute im Detail sprechen. Also, Ralf, schieß doch mal los.
Okay, danke dir, Michael. Also das sind natürlich drei Fragen, über die wir jetzt Stunden reden könnten. Fassen wir es mal kurz. Petrikor HR ist entstanden vor mittlerweile fast vier Jahren, als die Idee, ein Netzwerk zu schaffen für unabhängige, selbstständige Freelancer im Bereich HR, Culture, People, Workforce Management. Mittlerweile sind wir ungefähr 50 Leute, die wir als Petrikor HR, also Christian und ich, koordinieren dieses Netzwerk, immer wieder auch spielen mit externen Impulsen. Wir leben von dem Thema Empfehlungsqualität und das war vielleicht auch so ein bisschen der Trigger, warum wir gesagt haben, Mensch, Podcast könnte auch für uns ein gutes Thema sein, weil wir haben einfach wahnsinnig viele tolle Expertinnen und Experten, wie gesagt, ungefähr 50 in der Zahl, sehr breit in dem ganzen Feld von HR-Organisationen unterwegs. Und wir haben gedacht, auch so mit dem Blick auf andere etablierte, erfolgreiche Podcasts, das könnte ein tolles Tool sein, um diese Expertisen in attraktiver Form einfach mal verständlich und kurz vorzustellen. Das war so die Idee, wo wir dann auch mit dir ins Gespräch gekommen sind und sagen, komm, lass uns doch daraus ein Petrikor für Petrikor HR machen, den wir dann auch sinnigerweise WeTalk HR genannt haben, weil Petrikor HR unser Schlachtruf, unser Mantra ist ein bisschen, wir sagen immer, wir vitalisieren HR, das sollte sich wieder. Ja, und dann die Frage, wie ich zum Interim Management gekommen bin, eigentlich ein bisschen durch Zufall, wenn man an Zufälle glauben mag. Ich war ja lange Zeit bei BMW, fast immer in Personal- oder personalnahen Funktionen und bin dann nach fast 20 Jahren da rausgegangen. Tolles Unternehmen, aber irgendwann war so ein Konzern dann doch auch irgendwo ermüdend mit all seinen politischen Strukturen, die man da so beachten muss. Bin rausgegangen, hatte noch nicht so richtig die Vorstellung, wie geht's denn weiter? Und da kam schon das erste Engagement angeflogen, damals für Altran, heute Capgemini. Übrigens angezettelt über eine heutige liebe Kollegin aus dem Petrikor HR-Netzwerk, Ellen Schulenham, die mich angesprochen hatte. Und da war die Aufgabe, die HR-Rolle für Europa zu übernehmen. Und eigentlich war schon die Aufgabe absehbar, Altran für die Fusion mit Capgemini aufzustellen. Und das war eine projekthafte Aufgabe. Und dann habe ich gesagt, diese Rolle übernehme ich gerne. Aber wenn dann befristet, bis dann wirklich alle Voraussetzungen geschaffen sind, dass die Fusion mit Capgemini gut funktionieren kann. Und mit dieser Abgrenzung, mit dieser klaren Aussage, ich werde das irgendwann beenden und nicht jetzt auf Jahre fahren, habe ich Geschmack gefunden am Interim-Management geben, solche Themen auf Zeit zu übernehmen. Gerade die Limitierung auf Zeit gibt mir in den Mandaten die Freiheit zu sagen, ich gehe irgendwann wieder raus, ich werde nicht alle Probleme lösen können, ich werde aber die Hauptbaustellen angehen müssen und angehen können auch ohne Rücksicht darauf, was nachher vielleicht mit meiner weiteren Geschichte, Karriere in diesem Unternehmen passiert, weil ich wieder rausgehe. Und dann habe ich Gefallen gefunden an Interim Management und halte es bis heute auch so wacker durch.
Ralf, du hast jetzt schon einige Aspekte vom Interim Management angesprochen. Ich würde gerne nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen und nochmal mit einer ganz grundsätzlichen Frage beginnen wollen. Was genau versteht man denn unter Interim Management? Das ist natürlich jetzt eine wirklich sehr grundsätzliche Basisfrage, aber wie würdest du das Konzept in einfachen Worten definieren?
Die Frage kommt tatsächlich häufiger, auch dann innerhalb von Mandaten. Meine Definition ist eher eine Abgrenzung, nämlich zum Consulting. Manchmal mache ich auch Consulting-Mandate. Als Consulting-Mandat oder in einem Consulting-Mandat habe ich die Sicht, dann arbeite ich am System. Beim Interim-Mandat arbeite ich im System. Das heißt, ich übernehme zeitlich befristet eine Rolle im System. In der Regel sind es bei mir HR-Führungsleitungsfunktionen und bin dann in dieser definierten Funktion eben auf Zeit im System tätig. Das ist für mich der große Unterschied zu Consulting, wo man bei Consulting wirklich immer die externe Perspektive hält, wirklich aufs System schaut, Empfehlungen gibt, ist man als Interim-Manager im System, sind das für befristete Zeit wirklich auch mit den internen Befugnissen zuständig und auch wirksam.
Dieser Vergleich mit dem Consulting gefällt mir. Oft hört man ja auch den Satz Resulting statt Consulting. Was steckt dahinter? Wie unterscheidet sich die Rolle des Interim-Managers von der eines klassischen Beraters, wie ich es jetzt auch bin?
Ja, das hängt, glaube ich, ganz, ganz stark mit dem Thema Resulting zusammen. Also die Erwartung ist, und die ist auch, glaube ich, berechtigt, wenn man einen Interim-Manager engagiert, dass man sehr, sehr schnell Resultate erwartet. Dass man sagt, man holt jemanden Erfahrenen rein, der kürzeste Anlaufzeit braucht, um sich in dem System zurechtzufinden, zu wissen, um was geht's, wer sind die wichtigen Stakeholder, was sind die wirklich brennenden Baustellen und dann wirklich, vielleicht nicht vom ersten Tag, aber sehr, sehr kurzfristig anfängt, Resultate zu liefern, wirklich in der Funktion dann Wirksamkeit zeigt. Und das ist sicherlich ein großer Unterschied zum Consulting-Ansatz, ohne das jetzt werten zu wollen. Als Consultant machst du Vorschläge, machst vielleicht Konzeptideen, bist aber in der Regel nicht für die Umsetzung zuständig. Als Interimler bist du auch für die Umsetzung zuständig und wirst schon angeschaut, dass du möglichst kurzfristig entsprechend auch Wirkungen, Impulse, auch Umsetzungen zeigst, Resultate eben liefern.
Das klingt sehr anspruchsvoll. In der Praxis, wo läuft denn die Grenze zwischen der beratenden Unterstützung und echter Linienverantwortung? Und wie stellt man sicher, dass diese Abgrenzung im Alltag funktioniert? Was kannst du uns denn dazu sagen?
Also ich glaube, das ist eine der wesentlichsten Herausforderungen in Interim-Mandaten, genau diese Abgrenzung auch aufrechtzuerhalten. Natürlich geht man auch in der Funktion ins System, aber allen muss klar sein, dass das eine temporäre Veranstaltung ist. Das heißt auch, die Tiefe, wie man beispielsweise auch dann Beziehungen zu einzelnen Mitarbeitenden oder sonstigen Prozesspartnern aufbaut, muss immer davon geprägt sein, dass beide Seiten wissen, das ist endlich hier, wir gehen auch wieder auseinander. Das heißt, in der Linienverantwortung, meinetwegen auch in einer Führungsverantwortung, bin ich nie tatsächlich in der letzten disziplinarischen Verantwortung. Natürlich mache ich mir ein Bild zu den Mitarbeitenden, mit denen ich zu tun habe und für die ich dann temporär auch Verantwortung trage, aber ich werde nie disziplinarische Maßnahmen anordnen können. Ich kann Ihnen empfehlen, auch in Richtung meiner Berichtslinie in diesem Interimmandat, aber werde sie nie schlussendlich ausführen können. Und das ist, glaube ich, wichtig, sich da ein Stück weit zu schützen, dass man klar sagt, man übernimmt eine interne Rolle, aber all das, was auch in Richtung Prokura, Weisungsbefugnis etc. angeht, da muss man sich gut auch schützen, auch im Sinne von Thema Scheinselbstständigkeit, dass man hier nicht den Eindruck erweckt, ach, eigentlich übernimmt man ja komplett eine interne Rolle. Nee, es ist nicht ganz komplett, sondern halt mit dieser Limitierung auch da ein Stück weit beschnitten.
Was heißt denn temporär? Reden wir da über 6 Monate, 12 Monate?
Bei mir sind es in der Regel 3 bis 6 Monate, habe auch schon längere Mandate gehabt. Ich bin grundsätzlich selbst ein bisschen skeptisch, wenn mir Kollegen, Kolleginnen erzählen, ich bin im Interim-Mandat seit 18 Monaten, 2 Jahre. Das hat für mich mit Interim nichts mehr zu tun. Okay. Es muss absehbar sein. Es muss immer auch die Anschlussfähigkeit aufrechterhalten können, dass man sagen, hey, irgendwann nimmt das ein Thema ein Ende und wird dann von jemandem übernommen, der das von den Festanstellungen auch dauerhaft betreibt.
Verstehe. Viele Unternehmen, Ralf, sehen Interim-Management meines Erachtens noch als reine Notlösung. Tatsächlich ist es längst ein strategisches Steuerungsinstrument. In welchen Situationen siehst du denn den größten Nutzen für HR-Organisationen?
Also aus meiner Sicht ist es oft eine Mischung. Es ist oft eine Notlösung, weil warum auch immer, auf einmal eine Personalleitung nicht mehr da ist oder gegangen worden ist, man aber merkt, dass ohne Personalleitung es zumindest auch für die Monate, die man braucht, um da jemand für eine Festanstellung zu finden, schwierig wird. Also oft ist die Vakanzüberbrückung tatsächlich der Auslöser, also ein Stück weit schon, das Lückenbüßertum. Wenn man das aber gleichzeitig verbindet und sagt, in dieser Zeit möchten wir auch Impulse haben, möchten Transformationsanstöße haben, dann ist es, glaube ich, immer eine sehr, sehr mehrwertige Kombination. Also nicht alleine ausgelöst durch die Not, die viele Unternehmen übrigens auch immer noch ausblenden, sagen, okay, da ist eine Vakanz da, jetzt schauen wir mal, ob wir jemanden finden, bis man einen neuen Personalleiter findet, der dann auch in Amt und Würden kommt, sind locker 6, 9, manchmal 12 Monate ins Land gezogen, wenn man die Kündigungsfristen berücksichtigt, da die Organisation nicht allein zu lassen, sondern über den Interimler auch nochmal Impulse reinzuholen, macht ganz, ganz oft ganz, ganz viel Sinn.
Ralf, wie sind denn deine Erfahrungen? Gibt es denn so Interimsmandate auch für ganz spezifische Projekte?
Ja, die gibt's natürlich auch. Und da werden sehr bewusst immer wieder auch Interim da rangeholt, um vielleicht Kompetenzen ins Unternehmen reinzubringen, die selbst nicht vorliegen. Oftmals auch in schwierigen Transformationsphasen. Ich mache selbst häufig Restrukturierungsprojekte, wo meine erste Frage in der Vergangenheit immer war, ja, Sie haben doch selber Personale, die können es doch machen, wo aber dann erkennbar wird, dass vielleicht die Restrukturierung mit Personalabbau doch ein bisschen schwieriger wird, als man angenommen hat, dass man vielleicht den bestehenden Personalern im Haus das Thema entweder nicht zumuten möchte, auch im Sinne von Zusammenarbeit, Hygiene mit dem Betriebsrat erhalten, oder vielleicht auch sagt, die haben die Erfahrung nicht, wir brauchen da unbedingt externe Unterstützung. Also das kommt durchaus häufiger vor. Da ist aber dann mehr das Thema, ist es dann eher ein Consulting-Projekt oder ist es tatsächlich ein Interim-Projekt, wo ich auch eine interne Rolle übernehme?
Du hast jetzt gerade schon ein Stichwort genannt, Thema Transformation. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Vorteile, wenn Unternehmen Interim-Manager gezielt einsetzen, also eben gerade in solchen Transformations- oder Krisensituationen beispielsweise?
Also zum einen sind das sicherlich die Erfahrungen, die Interimler mitbringen, die ja in der Regel Erfahrungen aus verschiedensten Unternehmen, Unternehmenskontexten, Situationen sind. Das hat man in der Regel intern im Unternehmen so nicht vorliegen. Das ist das eine. Und das andere wesentliche Vorteil ist die Unabhängigkeit von einem Interimler, der halt Projekte angeht, natürlich abgestimmt mit den Stakeholdern im Unternehmen, aber nicht darauf angewiesen ist, darauf verpflichtet sein muss, bei der nächsten Beförderungsrunde wieder gut dazustehen. Das kann Sachen sehr, sehr klar, auch schonungslos benennen, um Transformationsvorhaben wirklich auch gut voranzubringen. Und da sind oftmals internen Playern doch eher die Hände gebunden.
Ja, das leuchtet ein. Also wäre natürlich schwierig, wenn der Personaler da irgendwelche verbrannte Erde hinterlassen würde. Dann ist die Zusammenarbeit in Zukunft natürlich nicht mehr die gleiche. Also absolut nachvollziehbar. Kannst du denn aus deiner eigenen Erfahrung ein Beispiel nennen, wo ein Interimmandat echten Mehrwert geschaffen hat?
Ja, da würde ich im Wesentlichen schon die Restrukturierungsvorhaben nennen, wo tatsächlich die Situation sehr, sehr kritisch war, wo auch schon aus der Vergangenheit Verhandlungssituationen zwischen den verantwortlichen Personalleuten und dem Betriebsrat oder der Gewerkschaft vielleicht nicht immer glücklich gelaufen sind. Da war es dann schon ein großer Mehrwert, nochmal auf neue, im weitesten Sinne neutrale Player zu setzen. Natürlich weiß die Betriebsrat oder Gewerkschaftsleiter dann auch, von wem man beauftragt wurde, aber man kann einfach als neuer Player, als neues Gesicht nochmal einiges an Schwung in solche Phasen reinbringen. Wichtig ist natürlich da auch die Unabhängigkeit zu adressieren, dass auch die andere Verhandlungsseite versteht, hey, hier gibt's ein Ziel und hier geht's nicht darum, selber als Person, als Akteur im Unternehmen mit dem Thema zu glänzen, sondern ein Thema entsprechend abzuarbeiten, abzuwickeln.
Dann würde ich gerne mal mit dir ein wenig über das Thema Risiken sprechen. Du hast vorhin auch schon einen typischen Stolperstein kurz erwähnt gehabt, nämlich das Thema Scheinselbstständigkeit. Das ist natürlich ein Riesenthema. Siehst du beim Einsatz von Interim-Managern noch weitere Probleme oder was triffst du denn da so in der Praxis vor?
Ein weiteres Problem, was ich vielleicht öfter sehe, ist, dass ein Unternehmen glaubt, es braucht jetzt einen Interim-Manager, aber noch gar nicht genau definiert hat, wofür, mit welchen Ergebnissen denn eigentlich so ein Interim-Mandat auch zu Ende gehen soll. Also da ist meine Erfahrung, dass man das so konkret wie möglich zu Beginn auch definieren sollte. Warum wird jetzt ein Interim-Manager eingesetzt? Was ist wirklich sein Mandat? Was darf er? Was soll er in der Zeit, wo er da ist, auch erreichen? Und was sind auch realistische Ergebnisse, Produkte letztlich, die er dann nach 3, 6, 9 Monaten, wie immer das Interim-Mandat auch definiert ist, erreichen soll? Und dabei gleichzeitig, das ist vielleicht so der zweite Punkt, immer diese Anschlussfähigkeit aufrechtzuerhalten. Anschlussfähigkeit ist für mich das wesentliche Kriterium für ein erfolgreiches Interim-Mandat. Und das in dreierlei Hinsicht, inhaltlich, zeitlich und personell. Es muss immer klar sein, das, was der Interimer macht, muss auch irgendwo einen Anschluss finden. Das Inhaltliche heißt, nicht alle Feuerwerke zünden, nicht auf alle Baustellen stürzen, sondern wirklich sagen, was sind die wichtigen Baustellen, wie sind sie priorisiert, welche Dringlichkeit haben wir sie, wie können wir sie in den nächsten Monaten bearbeiten und so bearbeiten, dass dann jemand das auch übernehmen kann. Zeitlich hatten wir eben schon mal das Thema, aus meiner Sicht muss ein Interimmandat so kurz wie möglich und so lange wie notwendig sein, aber vor allem so kurz wie möglich und darf nicht von vornherein offen definiert sein und kann dann möglicherweise anderthalb, zwei Jahre oder noch länger dauern, das ist nicht mehr Interim. Und dann die personelle Anschlussfähigkeit. In der Regel habe ich den Charme in meinen Mandaten, dass ich bei der Auswahl der Leute, die dann in Festanstellung das Thema übernehmen, dabei sein kann und danach zu schauen, wer passt personell jetzt auch gerade zu den Baustellen, auch zu dem Kontext vielleicht von einer kritischen Transformation, der das dann auch übers Ziel hinaus langfristig führt.
Was wäre dein Tipp? Wie würdest du das definieren? Also eine Stellenausschreibung kommt wohl nicht in Frage, aber hast du da irgendwie eine Praxisempfehlung für uns?
Nee, genau, eine Stellenbeschreibung selber wird das nicht abdecken. Das ist genügend Mühe ins Contracting legen. Also von beiden Seiten. Ich erlebe da öfter Interimmanager, die sehr, sehr schnell zuschnappen, wenn irgendwo ein vermeintliches Angebot eines Mandats da ist. Aber am Anfang wirklich sehr ausgiebig darüber zu sprechen, was wollen wir zusammen in der Zeit wie erreichen, das, glaube ich, ist enorm wichtig, um da halt auch jetzt in der Abwicklung da nicht Überraschungen zu haben.
Also auch das Thema Zielsetzung kommt damit rein, oder?
Ja, ja.
Okay. Was ich mir denke, ist, dass das Thema Cultural Fit in solchen Mandaten oder Projekten wirklich entscheidend ist. Wie gelingt es, sicherzustellen, dass ein Interim-Manager nicht nur fachlich, sondern auch von der Kultur her passt? Was hast du denn da so an Erfahrungen?
Oh, das ist tatsächlich ein sehr kritischer Erfolgsfaktor. Also ich glaube, zum einen wieder, es nützt beim Contracting da entsprechend eine Wichtigkeit drauf zu legen, auch zu versuchen, dass diejenige Interim-Managerin, die kommen soll, mit möglichst vielen der Stakeholdern vorab schon mal ins Gespräch kommt und zu sehen, passt das denn auch kulturell? Und grundsätzlich muss man von uns Interimern einfach erwarten, dass wir ein sehr, sehr hohes kulturelles Adaptionsvermögen, sage ich mal, mitbringen. Und das ist auch mit den Jahren, man hat ja Erfahrungen, man kommt in neue Unternehmen rein, lernt wieder neue Player kennen. Man hat sehr, sehr schnell, gerade als Personaler, ein Bild, vielleicht auch ein Vorurteil in der Schublade. Und gerade deswegen muss man mit den Leuten in der Zeit, wo wir als Interimler da tätig sind, gut zusammenarbeiten, muss kulturell eine Verbindlichkeit auch aufbauen zu den Menschen, die Zusammenarbeit auch trägt. Und da kann ich auch nur raten, so Sachen hatte ich auch schon, wenn man bei dieser Anbahnung schon merkt, boah, das wird schwierig auch mit den Menschen miteinander umzugehen, dann lieber die Finger davon lassen. Das bringt da nichts, gerade auch wenn die Themenstellung vielleicht eine sehr, sehr haarige ist, wie du angesprochen hast, ein Transformations- oder Restrukturierungsvorhaben. Wenn man da nicht das Gefühl hat, man könnte als Mannschaft zusammen da einigermaßen gut funktionieren, dann lieber die Finger davon lassen, dann wird's nichts.
Ja. Kann ich nur bestätigen, auch aus der Sicht des Consultings, da bin ich ja unterwegs. Also ich sage jetzt mal ganz salopp, der Nasenfaktor, der macht schon viel aus. Und wenn das kulturell nicht matcht, dann wäre jetzt auch meine Empfehlung, immer die Finger davon zu lassen, weil das bringt keinem weiter an der Stelle. Was mich noch interessieren würde, Ralf, der Markt ist so meine Wahrnehmung, ich bin jetzt kein Experte, aber meine Wahrnehmung ist, dass dieser mittlerweile sehr heterogen ist, also von Top-Executives bis hin zu Anbietern mit Dumping-Tagessätzen. Woran erkennt man denn einen qualitativ guten Interim-Manager? Welche Kriterien sind für eine seriöse Auswahl denn deines Erachtens entscheidend?
Also aus meiner Sicht ist zum ersten Mal entscheidend, sehr klar erkennen zu können, warum jemand Interim-Manager ist. Es gibt einige, und ich will das auch gar nicht abwerten, die es ein bisschen aus Verlegenheit machen. Vielleicht längere Zeit keinen guten neuen Festanstellungsjob finden und dann sagen, ja, dann probiere ich halt mal Interim. Es ist aber eine ganz andere Voraussetzung. Interimer ist man als Unternehmer unterwegs, muss auch genau diese Unabhängigkeit mit allen für und wider leben können, daraus auch Wirksamkeit ziehen können. Das Zweite ist, ein möglichst klares Profil auch darzustellen. Also ich erlebe auch viele Kollegen, Kolleginnen im Umfeld, die mögen damit erfolgreich sein, die so alles anbieten, die scheinbar alles können. Ich glaube, ein guter Interim-Manager hat seine Steckenpferde und weiß, wo er gut ist, wo er besonders wirksam ist und weiß genauso, wo Themen sind, wo er vielleicht angefragt wird, aber dann sagt, boah, ist toll, dass der Kunde mir das Vertrauen auch in dem Thema schenken möchte, aber da bin ich jetzt nicht so der Crack, da kenne ich vielleicht andere Leute, die viel besser sind. Also da auch sehr selbstbewusst zu sagen, was sind die Themen, wo ich hochwirksam auch mein Geld wert bin und wo sind Themen, wo ich sage, da gibt es viele, viele andere, die das viel besser können. Und dann, ich meine, wir machen das ja selber auch mit PDQR, das Geschäft, erkennen wir schon Unterschiede auch in der Art und Weise, wie Interim-Manager, Managerinnen ihre Anforderungen an Rahmenbedingungen definieren. Also wie klar sie da auch sind, was sie brauchen, um wirksam zu sein in einem Mandat, das auch klar beziffern können. Und da rede ich jetzt nicht nur von den Euro-Konditionen, sondern auch ansonsten, was sie an Informationen brauchen. Da erkennt man auch ein Stück weit den Unterschied, auch manchmal die vielleicht mangelnde Erfahrung oder vielleicht auch die Not desjenigen, der sagt, ich nehme jetzt jedes Mandat an und habe vielleicht noch gar nichts geklärt, ob die Voraussetzungen überhaupt so gegeben sind, dass ich da auch gut wirksam Mehrwert stifte.
Ich würde gerne nochmal auf das Thema Scheinselbstständigkeit zurückkommen wollen. Das hatten wir kurz thematisiert. Ich denke, das ist ein Thema, das HR-Verantwortliche wirklich umtreibt und beschäftigt. Wann besteht denn aus rechtlicher Sicht ein Risiko? Und woran erkennt man, dass eine Zusammenarbeit zu eng wird?
Also ich bin jetzt kein Jurist, aber was bei mir Alarmglocken läuten lässt, ist, wenn zum Beispiel gesagt wird, das Mandat muss in Vollzeit stattfinden und am besten in Vollzeit mindestens 12 Monate. Also wenn jemand Vollzeit mindestens 12 Monate interimistisch eine Funktion besetzt, dann ist das schon hochverdächtig, weil er ist dann tatsächlich nur für einen Kunden tätig und die Funktion müsste eigentlich auch mit einem Festangestellten 1:1 so besetzt werden. Das heißt, Vollzeit schwierig, maximal 4 Tage die Woche, nicht zu lange Zeit, möglichst nicht 12 Monate und mehr, sondern runterbleiben und plus ein paar extra Themen, wo er sagt, okay, er übernimmt jetzt die Leitung Personal plus die Verantwortung jetzt, die HR-Organisation umzubauen plus meinetwegen die Restrukturierung ins Ziel zu bringen. Das ist wichtig. Und drittes noch, man dürfte nie komplett integriert sein im Unternehmen. Auch wenn man eine interne Rolle übernimmt, muss allen klar sein, das muss auch letztlich in der E-Mail-Signatur etc. stehen, ad interim, dass jeder sieht, aha, der ist in Anführungsstrichen nur interimistisch hier. Das sind so ein paar Sachen, wo ich gemerkt habe, das sind möglicherweise Stolperfallen, die ansonsten ein hohes Risiko bei einer möglichen Prüfung ausmachen.
Verstehe. Und welche Fehler passieren in der Praxis besonders häufig? Also gerade bei der Vertragsgestaltung, die hast du jetzt auch schon angesprochen gehabt, oder in der täglichen Zusammenarbeit?
Ja, vielleicht tatsächlich in der mangelnden Differenzierung zwischen Anstellungs- und Mandatsarbeit, dass man vielleicht auch im Vertrag schon drinsteht, an wen man berichtet, wem man weisungsbezugeordnet ist, das darf das nicht sein. Also eigentlich muss man frei von Weisungsbefugnissen eben als Selbstständiger agieren können. Das sind so Fallstricke, die aber eigentlich auch jeder Jurist dann direkt sehen müsste, sagt, die gehören in einen Vertrag mit einem Freelancer, was immer er auch macht, auch ob er Consultant oder sonst wie unterwegs ist, einfach nicht reingehören. Da sehe ich schon hin und wieder mal, ist in solchen Vertragsentwürfen sowas nach wie vor enthalten. Das darf nicht drin sein.
Vertrag kommt ja auch vertragen, das kennt man ja.
Ja.
Ich denke, auch ein sauberer Vertrag reicht nicht aus. Wie lässt sich dann in der Praxis sicherstellen, dass beides, also das Papier, auf dem der Vertrag steht, und die Realität übereinstimmen? Du hast das Thema Zielsetzung vorhin angesprochen. Ich glaube, das ist schon mal eine gute Grundlage. Hast du da noch ein paar Tipps?
Ja, vielleicht neben Zielsetzung wirklich auch eine Definition von Meilenstein. Was wollen wir denn wann auch erreichen, was sonst auch bei einem vernünftigen Projektmanagement macht. Und wenn das Mandat dann gestartet ist, bin ich immer ein Fan davon, auch in regelmäßigen Durchfixen mit dem Auftraggeber zu sagen, wo stehen wir denn? Was hatten wir uns vorgenommen? Was haben wir bislang erreicht? Was müssen wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ändern? Also wirklich regelmäßig dran zu bleiben, wie man sonst auch mit einem Kunden macht, bespricht, wie läuft es. Passt so mit dem, was wir uns vorgenommen haben und dem, was gerade geliefert wird.
Stichwort Auftraggeber. Wer ist denn so der typische Auftraggeber von dir?
Also meistens sind Geschäftsleitungen, Geschäftsführer, manchmal auch Beiräte, Aufsichtsräte, manchmal auch Kapitalgeber, die sehen, dass bei einem Unternehmen, was vielleicht verändert werden soll, gerade der Bereich Personal, noch nicht so glücklich aufgestellt sind. Seltener sind eigentlich selber Personalverantwortliche. Da durchaus auch schon mal, wenn sie sagen, Mensch, wir brauchen vielleicht nochmal die Hilfe, die Sicht eines neutralen Dritten, der zum Beispiel auf unser Verhältnis HR-Betriebsrat mitschaut und versucht, das nochmal wieder auf Spur zu bringen. In der Regel sind es aber eigentlich die Entscheiderebene auf der Geschäftsführungsbeiratsaufsichtsrat.
Okay, verstehe. Welche Empfehlung hättest du denn für HR-Teams, also wenn es doch mal HR beauftragt, die zum ersten Mal mit einem Interim-Manager zusammenarbeiten? Wie lässt sich denn der Auswahlprozess professionell gestalten?
Also ich glaube, was da wichtig ist für HR-Teams, die noch nicht so Erfahrung haben mit Interim-Managern, wenn die dann in der Auswahl dabei sind, nicht nach einem Partner zu suchen, der für die lange Strecke geeignet wäre, sondern bewusst zu sagen, ist es jemand, der uns vielleicht gerade, weil er auch immer wieder geht in der Zeit, mit vielleicht Impulsen bewegen kann, die wir sonst nicht hätten, die wir auch auf langer Strecke vielleicht gar nicht unbedingt so haben wollten. Also wirklich bewusst zu sagen, den oder die haben wir jetzt mal für ein halbes Jahr, was können wir aus dem halben Jahr von der Person für uns auch erwarten, was können wir rausziehen. Und das ist ein ganz anderes Modell, als wenn ich jemanden suche, mit dem ich dann über Jahre auch gemeinsam zusammenarbeite.
Ja, verstehe. Ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt ist auch das Thema Nachhaltigkeit. Also wie gelingt es, dass das Know-how des Interim-Managers im Unternehmen bleibt, wenn der dann auch geht und wieder weg ist? Wie würdest du das denn ausgestalten bzw. sicherstellen in deinen Mandaten?
Also ich gehe in meinen Mandaten in der Regel immer davon aus, dass ich als Befähiger komme. Also dass ich jetzt nicht einfach nur Sachen mache und wenn ich gehe, kann die kein anderer. Das ist auch das, was ich eben mal so meinte in Richtung inhaltlicher, personeller Anschlussfähigkeit. Sagen, was kann man wirklich mit dem System, in dem man dann arbeitet, auch bewegen? Wo kann man Hilfestellungen geben? Wo kann man auch in der Zeit, wo man dabei ist, auch selber Sachen auch mit aufgekrempelten Ärmeln umsetzen? Aber immer in der Art und Weise sind Sachen, die dann auch, wenn ich irgendwann mal weg bin, weiterleben können. Das ist für mich das Thema Nachhaltigkeit. Auch dann bei der Auswahl von Leuten, die in Festanschauung den Job dann dauerhaft übernehmen, zu sagen, sind es Leute, die den bestehenden Anforderungen einmal gewachsen sind und die auch Spaß dran haben, die genau diese Baustellen, Gummistiefel anziehen wollen, die dann gerade notwendig sind. Darauf, glaube ich, zu achten, ist wichtig, also diesen Befähigungscharakter hochzuhalten.
Ralf, bevor wir zu unserer abschließenden Rubrik, den Takeaways, kommen, hätte ich noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, wie siehst du denn die Zukunft des Interim-Managements, insbesondere im Zusammenspiel mit den Themen wie Digitalisierung, Transformation und dem zunehmenden Fachkräftemangel?
Also ich sehe die Zukunft grundsätzlich für Interim-Manager im Bereich HR sehr, sehr gut, auch wenn sich da mittlerweile sehr, sehr, sehr viele tummeln und wie gesagt eben so ein bisschen böse unterstellt, vielleicht auch manchmal mit der Motivation, weil im Moment nichts anderes geht. Das wird sich aber über die Zeit erledigen. Gerade so Themen, wie du so angesprochen hast, Digitalisierung, Transformation, auch KI, wenn es immer wieder notwendig machen und auch sinnvoll machen für Unternehmen, sich nicht da eigene Kompetenzen dauerhaft aufzubauen, sondern über Interim-Mandate sich immer die wichtigen Impulse, die Befähigungen reinzuholen, immer auf Zeit. Deswegen glaube ich, sind alles Themen, die auch an keinem Unternehmen vorbeigehen. Das sind Themen, denen man sich nicht entziehen kann. Das sind alles Themen, wo gerade Interim-Leute sehr, sehr gute Impulse entsprechend stiften können und Unternehmen, Organisationen, HR-Bereiche entsprechend befähigen.
Drei knackige Takeaways, die Sie in Erinnerung behalten sollten.
Ralf, wenn du die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren für den Einsatz vom Interim-Manager zusammenfassen müsstest, welche wären das?
Also aus meiner Sicht ist es das Thema Anschlussfähigkeit und zwar in drei Richtungen, zeitlich, inhaltlich und personell. Zeitlich heißt, ein Interim-Mandat muss immer so kurz wie möglich und nur so lange wie notwendig sein. Das zweite, inhaltlich, sich wirklich auf die Baustellen konzentrieren, die gerade dringend wichtig sind. Nicht alle Feuerwerke zünden, sondern die Baustellen bearbeiten, die man auch gemeinsam mit der HR-Mannschaft vor Ort und dem Betriebsrat angehen kann. Und das dritte ist die personelle Anschlussfähigkeit, möglichst früh dann auch die sehr gezielte Suche nach Leuten zu beginnen, die das Thema dann langfristig, also nach dem Interim-Mandat auch fortführen, um da zu schauen, wer könnte wirklich zu dieser Baustellensituation, zu den Akteuren am besten passen. Und wenn man diese drei Dimensionen von Anschlussfähigkeit von vornherein hoch hält, dann ist ein Interim-Mandat in der Regel auch super erfolgreich und macht auch richtig Spaß.
Okay, Ralf, vielen Dank für das Gespräch und dafür, dass du in dieser ersten Episode von WeTalk HR nicht nur fachlich, sondern auch konzeptionell dabei warst. Ich denke, wir haben heute sehr klar gemacht, Interim-Management ist kein Notbehelf, sondern ein strategisches Werkzeug für Wandel, Geschwindigkeit und Ergebnisorientierung.
Vielen Dank dir, Michael. War schön, dabei sein zu dürfen beim ersten Mal. Ich freue mich auf die weiteren Folgen.
Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die Premiere von WeTalk HR, Gespräche, die People und Culture vitalisieren. Wenn du sie mehr über Interim-Management oder die Petrico HR GmbH erfahren möchtest, findest du alle Informationen in den Shownotes. Ich bin Michael Schäffler, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Das war WeTalk HR, Gespräche, die People and Culture vitalisieren. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie den Podcast abonnieren, liken und mit Kolleginnen und Kollegen teilen. Sie haben Themenvorschläge, Feedback oder konstruktive Kritik? Dann schreiben Sie uns gerne an kontakt@petrikor-hr.com. VTalk HR ist ein Format von Petrikor HR, powered by Annex GmbH. Produktion und Moderation Michael Schäffler. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.